Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des System Matters Rollenspiel Podcast. Wir hatten eine längere umzugsneuer Job und so Pause und sind jetzt zumindest zu zwei Dritteln wieder da und fangen auch gleich direkt an. Mit mir dabei ist nämlich noch der Daniel.
Hallo.
Und der Matthias ist leider aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei, aber beim nächsten Mal, was ja auch noch in diesem Monat dann kommen wird. Wir holen wieder auf. Gut, Daniel, was gibt's denn Neues in der letzten Zeit, um es vielleicht mal nicht auf die letzten zwei Monate zu beziehen?
Also zuerst mal muss ich sagen, dass mit Büchern umziehen nicht angenehm ist. Das ist ein verdammter Haufen Arbeit, den man da sich auflädt. Vor allen Dingen so Rollenspiele, Romane, Sachbücher. Also es ist ein ziemlicher Haufen und man hat immer noch so ein paar Sachen, die man noch irgendwo eingelagert hat und noch nicht aufgestellt hat. Also das ist schon sehr spannend.
Ja, ich glaube, bei mir war es, dass auch der Moment war, wo man dann mal viele Bücher, die man eh nie lesen würde und sich irgendwann mal irgendwie hier weiße Kist Wochen bei Meierschen oder was auch immer sich stapelweise Bücher gekauft hat, dann auch mal ein bisschen auszumisten.
Ja, ist auf jeden Fall ein Punkt, den man in Erinnerung behalten sollte. Bislang habe ich aber noch nichts ausgemistet. Naja, gut, wie dem auch sei. Ja, ansonsten gibt es nicht so viel Neues. Also wir haben jetzt auch während der Zeit nicht viel gespielt. Das Letzte, was wir gemacht haben, war eine Cthulhu-Gaslicht-Runde anzufangen. Dann ist D&D natürlich erschienen, das Neue. Das sieht sehr gut aus. Da hat Matthias schon ein bisschen mehr gelesen. Ich habe da ein bisschen reingeguckt. Das gefällt uns ganz gut bisher. Hast du da schon mal reingeguckt?
Nee, noch gar nicht. Aber ich war ja auch nie der große D&D-Spieler. Das macht das vielleicht auch nochmal ein bisschen anders.
Also das werden wir auf jeden Fall nochmal testen. Und ich weiß nicht, ob wir daraus eine Episode machen oder nur unsere Eindrücke mal so mitteilen. Aber da muss man einfach mal schauen. Die Änderungen sehen eigentlich ganz nett aus. Schauen wir mal, was sich da so ergibt. Ja, und ansonsten habe ich im Moment bei Cthulhu die Aufgabe, den Pragband redaktionell zu betreuen. Da bin ich sozusagen gerade dran und lese mich durch diverse Themen und Städteführer zum Thema Prag. Eine Stadt, mit der ich mich jetzt nicht so gut auskenne, auch wenn ich schon mal da war, im Gegensatz zu London. Aber man lernt ja gerne dazu und dazu lese ich dann noch nebenbei in einem Buch über schwarze Magie etwas über alchemische Rituale und das ist sehr unterhaltsam, weil ziemlich bescheuert.
Okay, das war jetzt eine wichtige Einschränkung, sonst wäre es fast gruselig geworden.
Gruselig war, dass das Buch, das habe ich an einem Freitagabend bestellt und zwar samstagmorgens in meinem Briefkasten. Das war gruselig. Das war aus einem Antiquariat in Düsseldorf und das ging eigentlich viel zu schnell.
Waren denn Briefmarken da drauf?
Und war da waren Briefmarken drauf.
Ah, okay. Und war auch nicht mit Blut geschrieben.
Nee, auch die Adresse. Nicht. Alles normal eigentlich.
Ja.
Vielleicht war die Post einfach nur verflixt schnell. Naja, gut. Ich weiß nicht, ob wir uns da schon mal drüber unterhalten haben. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass wir es im Podcast gemacht haben. Die Serie True Detective ist ausgesprochen gut. Wir haben, also der Matthias hatte sich das angeguckt, ich hatte das angeguckt und du hattest dich mittlerweile auch angeguckt. Ich bin hellauf begeistert. Also es ist wahrscheinlich eine der besten Serien, die ich so in diesem Jahr gesehen habe. Und bei den Emmys nicht so viel gewonnen, ich glaube gar nichts, was ich sehr schade finde. Und es ist die erste Rolle von Matthew McConaughey, die mir gefallen hat, weil ich den sonst nur aus, romantischen Komödien kenne. Und das ist ein Genre, was ich jetzt nicht gerade sehr häufig mir angucke und da auch nicht auf dem aktuellen sozusagen bleibe. Wie hat dir das denn gefallen?
Ja, ich meine, vielleicht kann man auch mal sagen, selbst wenn wir schon drüber gesprochen haben, macht es jetzt doppelt Sinn, weil inzwischen kann man es ja auch hier in Deutschland käuflich erwerben. Also die ist ja jetzt auch auf
Stimmt, mittlerweile
DVD,
auch als.
Blu-ray erschienen. Ja, ich meine, darüber gestolpert ist man ja schon, als so die ersten Leute aus dem Cthulhu-Bereich da drauf hingewiesen haben und da die Brücke hergestellt haben zum Inhalt. Und als man dann die Charaktere, die da wirklich ja sehr gut auch drüber gebracht werden und auch sehr vielschichtig sind, das hat einen dann schon vor den Fernseher gelockt und hat auch da einen sitzen lassen.
Ganz kurz, worum geht es überhaupt? Es sind zwei Detectives, gespielt von Matthew McConaughey und Woody Harrelson. Und die haben beide einen Fall, einen Mordfall, einen Ritualmordfall anscheinend, wie es sich dann so herausstellt. Und dieser Fall dauert erschreckend lange, weil die den nicht direkt aufklären können. Und dann funktioniert das Ganze mit Rückblenden die ganze Zeit. Also, wir sehen die Ermittlungen von vor 14 Jahren und sehen dann immer wieder abwechselnd eine Befragung der Detectives eben in der Gegenwart. Das ist sehr gelungen und die Serie ist wunderbar abgeschlossen und das kann man wirklich jedem empfehlen, der ja nicht nur ein Faible für den Cthulhu-Mythos hat, wobei ich das mal in Anführungszeichen setzen würde. Ist eigentlich eher ein anderes Thema, was da aufgegriffen wird. Aber wenn man irgendwie sowas mag in Richtung Twin Peaks oder so, dann ist man da gut aufgehoben.
Ja, hat bei mir dazu geführt, dass ich meine Wissens- und Kulturlücke Twin Peaks dann endlich auch mal jetzt angegangen bin und
Exzellent.
dabei bin, diese
Ich.
Serie dann auch abzuschließen. Und beim zweiten Schauen, wenn man da ein bisschen konzentrierter drangehen als ich beim letzten Mal, gefällt mir die auch immer besser.
Auch eine der besten Serien, unglaublich sympathische Charaktere, also
Ja.
ganz, ganz großartig. Ein erschreckendes Ende bei der Serie. Auch vor kurzem auf Blu-ray erschienen. Muss ich noch unbedingt haben. Also, das ist so ein Ding, weil da noch Zusatzmaterial ist und sogar neues Material. Also, total großartig. Also, da bin ich auch ganz heiß drauf. Ich hoffe, dass ich das demnächst hier bei mir einfinden wird.
Hast du denn bei True Detective, um vielleicht auch für die Leute, die es schon kennen, noch was, hast du da schon die von den Tiny Detectives gehört? Bei
Nein,
der,
das kenne
na,
ich
bei der
nicht.
zweiten, beim, nein, das klingt jetzt schlimmer, also bei dem Casting oder bei der Auswahl für die Detektive für die zweite Staffel war Ellen Page und Kate Mara im Gespräch und da hieß es, ob es nun so ist oder nicht, dass sie zu klein wären. So, und
Oh.
darum haben die so eine kleine lustige, ein kleines lustiges Video eben nicht True Detective, sondern Tiny Detective gemacht.
Okay.
Ist ganz lustig anzuschauen, können wir ja mal verlinken.
Haben die denn schon die zweite Staffel jetzt irgendwie fertig gecastet oder?
Colin Farrell ist dabei und Vince Vaughn.
Okay.
Das meine ich zumindest. Also ist das, was mir da so zuletzt im Kopf ist.
Bin gespannt. Vom Thema her hatte ich gehört, dass es um das amerikanische Autobahnnetz gehen soll.
Okay.
Aber das, also das okkulte Autobahnnetz klingt interessant. Ich war übrigens unheimlich überrascht, dass so eine Serie überhaupt ja, tatsächlich produziert wurde. Also
Ja gut, das ist
fand
HBO,
ich.
ne? Also man muss vielleicht bei den Emmys, man muss ja jetzt sagen, dieses Jahr war auch irgendwie unfair, ne? Also Breaking Bad, da sind doch so die letzten Wehen jetzt gelaufen fürs letzte Jahr. Das ist dann auch für alle etwas schwierig geworden, ne?
Ebenfalls sehr gut, wenn wir schon bei Serien sind. Modern Family, ganz großartig. Habe ich jetzt erst entdeckt.
Aber
Unglaublich.
völlig anders. Aber
Völlig anders. Ebenfalls ganz, ganz großartig. Macht unheimlich viel Spaß, sich das anzugucken. Wer hätte gedacht, dass Ed O'Neill nach El Bundy nochmal eine richtig gute Rolle hat?
ja.
Hat mich unheimlich gefreut. Fand ich sehr unterhaltsam. Ist nach wie vor ganz tolle Comedy. Also viel besser als, was ich so, die hier Big Bang Theory oder so. Also damit
Ja.
kann ich nicht viel anfangen. Modern Family ist richtig gut. Okay, jetzt genug von den Serien. Wir sind eigentlich ein Rollenspiel-Podcast. Patrick, mach jetzt mal ein
Ja,
Rollenspiel-Thema.
gut. Ich kann ja vielleicht, weil du angefangen hast mit, wir haben in letzter Zeit nicht viel gespielt, kann ich ja vielleicht einfach nur mal so ein paar Schlagpunkte reinwerfen. Bei uns ging es durchaus bei DSA weiter mit unserer Schleiertanzkampagne, also den aranischen Raum, für die, die es ein bisschen genauer wissen wollen. Da
Aha,
steht,
ja.
ja, da, ich will da auch nicht zu sehr ins Detail gehen, zwei Dinge, die ich sozusagen
Ja.
dafür mitnehmen, wo ich hier nochmal drauf eingehen werde, die beide aber nichts mit DSA zu tun haben werden. Das eine ist, zum einen habe ich mich tiefer in diese neue Software eingearbeitet, Realmworks heißt die, ist von den Machern, die auch Hero Lab gemacht haben, für die, die das kennen, also so eine Charakterverwaltungssoftware ist Hero Lab, und Realmworks soll dazu dienen, Informationen zu Kampagnen strukturierter zu erfassen, also Charaktere, Beziehungen zwischen Charakteren kann man darstellen. Es funktioniert im Prinzip wie so ein Wiki automatisch, wenn man Einträge macht, die sich überlappen vom Namen her. Also wenn man von der einen Person was in dem Eintrag für die andere Person schreibt, wird das automatisch verlinkt. Und man kann eben sehr einfach da auch Informationen freigeben für die Spieler. Die sind jetzt in dem Stadium, wo die Spielerversion, also die Möglichkeit, sich für Spieler das anzugucken, kurz vor der Fertigstellung ist. Und das Ganze soll dann auch später noch als Webversion kommen. Ich werde das auch noch vorstellen. Ich muss nur noch genau überlegen, wie, weil so eine Software ja viel mit Bildern arbeitet, ob das dann mit so einer akustischen Version viel Sinn macht oder ob man da mal ein YouTube-Video oder ähnliches macht, muss ich noch überlegen. Das andere, was jetzt so ein bisschen im Raum steht, ist, dadurch, dass eine Spielerin weggezogen ist, wird bei uns wahrscheinlich auch bald mal diese Frage von Online-Rollenspiel anstehen. Vielleicht, wenn ihr da auch den einen oder anderen Tipp habt, wo man so ein paar Ressourcen dazu kriegt oder wie ihr das macht, könnt ihr ja schon mal in die Kommentare schreiben. Wir hatten, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal überlegt, da auch eine Folge zu machen. Das hat dann zeitlich nicht gepasst, aber da werden wir auf jeden Fall auch dann sicherlich auch noch mal drüber reden, und ich dann auch mit, ja, wirklichen eigenen Erfahrungen.
Wird auf jeden Fall noch vor der 100. Episode kommen. Also da bin ich ganz zuversichtlich, dass das erscheint. Ja.
Genau, ansonsten vielleicht noch aktuell mal wieder ein bisschen davon weg, aber im Fantasy-Genre bleiben. Es gibt ja dieses neue Mittelerde-Spiel für Computer und Konsole mit Mordors Schatten. Bei Filmumsetzung ist ja immer sehr zwiespältig, ob da nicht nur der Name verkauft wird. Ich habe jetzt nur ein paar Stunden bisher das Spiel spielen können. Also es geht darum, dass man eigentlich einen schon toten Wächter auf der Mauer zwischen Mordor und den übrigen Ländern spielt und Rache für den Mord an seiner Familie nimmt, als quasi Geist in Anführungsstrichen.
Es ist ein faszinierendes Spiel. Ich habe das auch neulich bei Matthias gesehen. Und das ist eine Mischung aus hier Assassin's Creed und GTA, sowas in die
Ja,
Richtung.
oder
Also.
viele vergleichen es dann mit diesen Batman-Spielen, weil das auch die gleiche
Ja,
Firma ist.
stimmt.
Also entweder schleichst du oder du prügelst dich da sehr actionlastig durch die Ork-Horden durch. Das läuft dann so auch ganz fix. Und was sehr interessant ist, ist da dass die lebendige Welt dadurch entsteht, wenn du gegeneinander spielst. Also nein, gegen die Orks kämpfst. Die haben Häuptlinge, wenn du einen besiegst, dann fliegt er sozusagen aus der ganzen Hierarchie raus. Aber wenn dich ein Ork besiegt, du also im Kampf stirbst, taucht der plötzlich da als Hauptmann auf, erinnert sich an dich, und solche Geschichten kommen dann dazu.
Das ist
Später
ziemlich
spielt
cool.
man dann, gibt es dann Konflikte, man kann dann gucken, wen von beiden will man lieber ausschalten, und kann dann den anderen dabei unterstützen. Solche Sachen spielen da eine Rolle. Also ein nettes System, was sozusagen sich da noch dahinter verbirgt, in Bezug auf Freund-Feind-Geschichten.
Das ist eigentlich ganz clever gemacht, weil man sozusagen seine Erzfeinde dann immer sehr deutlich vor Augen hat. Also die Orks haben da Namen und was ich, bla bla bla, der Lügner, bla bla bla, das Tier oder irgendwie sowas. Und da sind dann wirklich so unterschiedliche Persönlichkeiten, die die dann haben, und dann auch unterschiedliche Arten, wie die eben angreifen, und du kannst Informationen über die rausfinden und so ein Kram. Das sieht alles sehr lustig aus. Es ist sehr kampflastig. Ich fand es zu kampflastig, aber von der Idee her fand ich das ganz clever.
Ja, und
Ich bin sicher, dass der Matthias da auch noch mal was drüber erzählt.
genau, es ist ja im Prinzip so ein bisschen Minion- und Hauptgegner-System, wie man es vielleicht auch das in einem anderen Rollenspiel kennt. Also die meisten Orks metzelt man einfach nieder, es sei denn, sie besiegen dich, dann kriegen sie plötzlich einen Namen und tauchen in der Liste auf, werden dann auch zufällig generiert. Auch das dann natürlich ganz nett. Mein Bruder spielt es auch, und ich glaube, der hat mir dann gesagt, den habe ich schon dreimal besiegt, der tauchte bei mir einfach noch nicht auf, weil es alles zufällig ist. Also für die, die da durchaus Interesse haben, auch so ein bisschen actionlastigeres Spiel zu spielen, was durchaus durchaus den Flair von Herr der Ringe aufgreift, sicherlich einen Blick wert. Gut, das waren jetzt nicht 2 Monate zusammengefasst, aber wir müssen ja irgendwann auch weiterkommen. Worüber reden wir heute dann als Thema, Daniel?
Ja, heute beschäftigen wir uns noch einmal mit Schicksalspunkten. Ich weiß natürlich, dass wir sehr häufig über Schicksalspunkte reden. Das liegt vielleicht daran, dass wir dieses Konzept, diese Mechanik ganz interessant finden. Wir mögen ja diese Fate-Punkte und solche Sachen und Bennies und dergleichen mehr. Aber immer wieder, wenn wir über Schicksalspunkte reden, geht es natürlich darum, wie so Schicksalspunkte verteilt werden. Das ist eigentlich die Krux bei der ganzen Sache. Denn Schicksalspunkte machen Spaß. Es ist schön, wenn man irgendwie nochmal einen Wurf wiederholen kann oder nochmal einen Bonus irgendwie auf den Wurf kriegt oder sowas. Aber wenn diese Sachen sehr merkwürdig verteilt werden, und mit merkwürdig meine ich, dass der Spielleiter entscheidet, alles klar, das war jetzt sehr gutes Rollenspiel, Patrick. Und dann der Matthias neben dir sitzt und grummelnd sagt, warum war mein Rollenspiel nicht gut? Warum kriege ich dafür keinen Punkt? Dann ist das etwas merkwürdig. Ich fand diese Fate-Mechanik mit den Aspekten eigentlich sehr clever, weil man da immer sehr deutlich sieht, wann man so einen Punkt kriegt. Nämlich immer dann, wenn man diesen Aspekt negativ ausspielt. Das ist eine sehr gute Mechanik und man sieht eben sofort, alles klar, ich habe hier gerade meinen Aspekt negativ ausgespielt. Das klappt und da hat man dann eben ganz klare Regel, eine ganz klare Mechanik, wie man einen Fade-Punkt erhält. Das haben andere Spiele nicht. Es gibt viele Spiele, wo es dann eben tatsächlich Belohnung für gutes Rollenspiel, Belohnung für eine schöne dramatische Szene oder sowas, Belohnung für Nachteile sind schon nicht schlecht, das geht schon in die richtige Richtung. Aber so richtig rund fand ich das alles nicht. Also beispielsweise bei Hollow Earth Expedition muss ich sagen, da fand ich die Verteilung dieser Stilpunkte, die man da hat, nicht so toll. Auch wenn die Charaktere irgendwie Nachteile haben und so eine besondere Motivation, sowas wie Pflicht oder Überleben oder Ehre oder sowas, das ist okay, aber das ist nicht so ganz das Richtige. Also fand ich ein bisschen zu schwammig. So, jetzt gibt es eine alte Artikelreihe, und zwar Amagi-Artikel waren das, meine ich, damals, und ich weiß nicht mehr, ob man die noch im Internet findet. Und das war damals, haben wir das zusammengefasst als PDF, und da hatten wir schon mal ein oder zwei Sachen vorgestellt. Ich glaube, diesen Würfel der Versuchung hatten wir da mal vorgestellt vor einiger Zeit, was auch eine sehr clevere Mechanik war. Und die haben eine sehr schöne Methode entwickelt, wie man eben so Schicksalspunkte verteilen kann, nämlich auf die Art und Weise, dass man Kopfgelder aussetzt. Wie funktioniert das jetzt? Wie habe ich das zu verstehen? Das funktioniert eigentlich ganz einfach. Man nimmt Karteikarten und schreibt da Szenen drauf, die man gerne haben möchte, und verteilt dann eben darauf diese Schicksalspunkte oder die Bonuswürfel oder die Bennies oder was auch immer. Wenn jemand es schafft, so eine Karte sozusagen auszuspielen, also beziehungsweise dass dieses Ereignis dann stattfindet, dann bekommt er die Punkte auf dieser Karte. Machen das mehrere Leute, werden die Punkte entsprechend verteilt. Aber was steht jetzt auf diesen Karten, Patrick? Also, wenn ich jetzt irgendwie was habe, was schreibe ich denn da drauf? Schreibe ich da drauf, wer einen Drachen erschlägt, kriegt 3 Punkte? Oder wie läuft das?
Gut, also wenn Drache aufkommt, muss man sich das vielleicht nochmal überlegen, wie man dann konkret daran geht. Generell ist es nicht verkehrt, ist es so, dass man da möglichst vage Ereignisse draufschreibt. Also nicht irgendwelche Dinge, die eh durch Regeln abgedeckt sind. Einen kritischen Treffer zu landen, den Drachen zu töten, das sind ja alles Geschichten, da brauchst du nicht irgendein Element noch für. Das passiert beim Würfeln oder es passiert eben nicht. Das ist reine Glücksgeschichte. Interessanter sind ja Dinge, die man hinzufügt, um eine Geschichte daraus zu machen. Also, wenn man es jetzt mal so macht, ein Schurke ist eigentlich kein Gegner. So, und dann kann man die da liegen lassen und vielleicht kommt dann irgendein Spieler in dem Moment, wo man dem Drachen entgegentritt, auf die Idee, Moment mal, ich habe aber viel mehr Lust, dass der Drache eigentlich nicht der Böse ist. Wir jagen den hier, aber der beschützt nur die Prinzessin. Der hat die nicht entführt, sondern in Wirklichkeit ist euer Auftraggeber der Böse. Also daraus entwickelt sich dann eine ganz neue Geschichte, dadurch, dass man diese Karte ins Spiel bringt. Wenn man nicht will, wenn das keiner in Anspruch nimmt, dieses Kopfgeld oder diese Ereigniskarte, dann töten sie den Drachen eben. So läuft es dann faktisch ab.
Genau, und man kann auch natürlich dann, wenn man als Spielleiter das möchte, kann man natürlich auch diese Punkte weiter verteilen, also das Kopfgeld erhöhen. Wenn man unbedingt möchte, dass das Ereignis eine falsche Entscheidung wird getroffen, eintritt, oder, ne, dann legt man dann eben nicht nur 2 Punkte drauf, sondern vielleicht 3 oder 4. Und dann steigt natürlich das Interesse. Gleichzeitig gilt das aber auch für die Spieler. Die Spieler können ebenfalls solche Karten schreiben und den Spielleiter sozusagen damit ein Signal geben, was er gerne, also was die Spieler gerne sehen möchten in in dem Spiel. Und ich glaube, dass das auch nochmal eine sehr interessante Variante ist, weil dann natürlich der Spielleiter ebenfalls so Kopfgeldpunkte bekommen kann für seine Bösewichte oder sowas.
Genau, also die Frage ist ja auch, ob man das auf diese Schicksalspunkte fokussiert oder ob man sich einfach das auch vielleicht abseits von solchen Schicksalspunktsystemen, wo es ja sehr einfach ist, sowas zu integrieren, in einer Gruppe, die einfach Spaß daran hat, sich gegenseitig auch Bälle zuzuspielen und was zu entwickeln, als so ein Erzählrechtspunkte sich vorstellen kann. Ne? Das ist dann, du kannst es vielleicht nicht einsetzen, um +2 auf deinen Wurf zu kriegen oder in der Initiative als Erster dran zu sein oder ähnliches. Aber wenn du einmal eben so eine Karte vom Spielleiter erfüllt hast und so die Geschichte angereichert hast, kriegst du eben diese Punkte oder wenn es ein bisschen mehr drauf ist, diese Punkte und kannst dafür später dann aber auch das hineinbringen. So ist auch eine Möglichkeit, dieses System zu benutzen, wenn das Rollenspiel selber keine Schicksalspunkte vorliegt. Das ist ja so ein bisschen eine problematische Situation dann dabei.
Um noch mal ein paar Beispiele zu geben, was auf so Karten draufstehen kann, schmeiß uns doch einfach mal so ein paar Sachen hier hin und her. Also, du hattest gerade schon die Idee gehabt, 2 Personen verlieben sich.
Genau.
Also, da zeigt man auch noch mal, wie vage das ist. Ne? Es ist also nicht ein Spielercharakter verliebt sich in ein NSC, sondern nein, 2 Personen verlieben sich. Das wäre sozusagen schon ausreichend als Ereignis, weil das die Variabilität wesentlich erhöht. Ne? Also, dann kannst du eben auch zum Beispiel 2 NSCs irgendwie zusammenbringen und hey, zack, ich habe das Kopfgeld sozusagen bekommen und jetzt kann ich mit meinen 2 Punkten hier den Drachen besiegen.
Ja, theoretisch kann man alles Mögliche daraus machen. Ich habe vorhin bei der Vorbereitung überlegt, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich gucke Twin Peaks, aber selbst diese Sprüche, die da auftauchten, könnte man theoretisch ja da reinbringen. Da muss man dann natürlich gucken, da brauchst du eine Gruppe für, die dann auch Interesse daran hat, sich zu überlegen, was die Eulen denn sein können, wenn sie nicht das
Genau,
sind, was sie scheinen, ne?
die Eulen sind nicht, was sie scheinen. Genau,
Du
richtig.
könntest theoretisch auch sowas Abstraktes machen, aber theoretisch geht es darum, eigentlich sehr universell nutzbare Geschichten da reinzubringen. Für Traveler habe ich zum Beispiel nochmal überlegt, eine seltsame Ladung an Bord, wo sich dann vielleicht eben einfach was draus entwickelt. Das kann ja in alle Richtungen gehen. Das kann wirklich irgendein Schmuggelgut sein, das kann aber auch irgendein entflohener oder von zu Hause weggelaufener Junge sein, der da plötzlich als blinder Passagier auftaucht. Also, und das weiß man als Spielleiter dann aber natürlich auch nicht, was die Spieler daraus machen.
Funktioniert das denn jetzt mit allen Sachen? Also kann ich das in meinem Cthulhu-Abenteuer sozusagen gut einsetzen? Oder würdest du sagen, das Ganze hat eine gewisse Grenze, wo man es
Also
einsetzen
ich
kann?
glaube, man muss 2 Dinge. Zum einen ist natürlich die Frage, wie viel Kontrolle will ich über das Spiel abgeben als Spielleiter? Und das meine ich jetzt nicht im Sinne dieses bösen Worts Railroading oder sowas, sondern hier ist ja noch eine Stufe mehr. Hier ist ja dann ein Spieler, der plötzlich, indem er sich da was wegnimmt, auch wirklich was ändert und irgendwas hinzufügt, was vorher nicht geplant war. Das kann so ein Cthulhu-Abenteuer, glaube ich, schon so ein bisschen aus den Fugen geraten lassen, unter Umständen. Und dann ist natürlich, das habe ich vorhin ja schon mal angedeutet, die Frage da, was lege ich dann da oben drauf? Und was habe ich davon? Das ist natürlich bei Systemen, wo ich wirklich solche Punkte in der Spielmechanik drin habe, sehr viel einfacher zu handhaben, als wenn ich Rollenspielsysteme habe, die sowas überhaupt nicht besitzen.
Gut, wenn man jetzt Rollenspiel hat, wo sowas gar nicht geht, ich sag mal so, man kann natürlich immer sich irgendwie schneller was ausdenken, wie du darfst nochmal einen Wurf wiederholen oder sowas. So funktionieren ja viele Rollenspiele, wenn man irgendwie was Tolles bekommt oder man hat irgendwie so einen Bonus, so einen sehr kleinen Bonus. Ne? Das kann man natürlich gut machen. Aber was ich sagen würde, ist, du hast natürlich schon recht, als Spielleiter muss man da so eine gewisse Improvisationsfreude auch mitbringen. Und wenn man jetzt ein sehr konkretes, missionsartiges Spiel hat, dann ist die Variante natürlich nicht besonders brauchbar, um irgendwie Schicksalspunkte zu verteilen oder sowas, weil natürlich man sehr schnell die Mission verlässt und eben einen ganz anderen Weg einschlagen kann, je nachdem, welches Kopfgeld gerade erfüllt wurde.
Man muss dazu natürlich sagen, dass man als Spielleiter da natürlich zumindest dieses Beispiel, was du gebracht hast in Bezug auf Spieler können auch Karten drauflegen, das ist ja quasi schon eine Erweiterung. Theoretisch kann man ja auch nur als Spielleiter solche Karten auslegen, um sich selber ein bisschen überraschen zu lassen, was die Spieler daraus machen. Und da kann man natürlich versuchen, da auch sich da keine Dinge reinzulegen, die einen Plot nun sprengen würden, wenn einen das wirklich so stören würde. Hat man da ja eine gewisse Möglichkeit darüber, wofür es Kopfgeld gibt, an einem Abend da auch Einfluss zu nehmen.
Ich glaube, was richtig gut klappt, ist, wenn man das in so einer Sandbox einsetzt. Also, wenn man selber gucken möchte, in welche Richtung sich das hier überhaupt entwickelt, das ganze Spiel, und man hat eben so ganz grobe Ideen, wie, was weiß ich, etwas Wertvolles wird zurückgelassen oder eine falsche Entscheidung wird getroffen oder irgendwie sowas oder es kommt zu einem Waffenstillstand, irgendwie solche Sachen mal irgendwie so hingeschmissen. Vielleicht bringen die Spieler noch zwei, drei Ideen mit. Und dann hat man eben, ne, man hat das Setting, man kennt die Charaktere, aber wir wissen noch nicht genau, was tun wir denn überhaupt an diesem Abend und in unserer Sandbox hier. Und dann kommt es eben zu Begegnungsszenen und dann guckt man immer mit einem Auge nochmal auf das Kopfgeld, was irgendwie interessant ist. Und der Spielleiter kann dann sehr deutlich auch mit einer Kopfgelderhöhung zeigen, welche Variante ihm gerade im Kopf durch, also gerade durch den Kopf geht und welche Variante ihm sozusagen gerade am passendsten erscheint, oder sowas. Die Spieler können eben das Kopfgeld erhöhen, wenn sie eine tolle Idee haben, was gerade sozusagen passieren soll. Für Fate würde ich das übrigens überhaupt nicht verwenden, weil Fate hat schon im Grunde eine sehr gute Mechanik, wie das funktioniert. Also das muss ich nicht verbessern. Aber für so ein palpiges Hollow Earth Expedition-Ding mit Kopfgeldern wie ne, etwas explodiert oder die, was weiß ich, die Neugier obsiegt oder irgendwie so ein Kram, dann könnte man da durchaus einen sehr unterhaltsamen Pulp-Abend mit verbringen.
Vorhin noch mal geguckt, das ist nicht ganz dasselbe. Ich hatte im Vorgespräch gesagt, bei Savage Worlds gibt es sowas, da gibt es dieses Action-Deck. Da bekommt am Anfang des Spielabends jeder eben eine Karte, die irgendeine Besonderheit bringt. Und das sind sehr häufig spieltechnische Geschichten, ne, die man wünschenswerterweise auch mit ein bisschen Elan dann da reinbringen soll und nicht einfach sagen kann, hier, ich spiele diese Karte, sondern auch beschreibt, das sind ja immer bestimmte Sachen, die da drauf sind. Aber auch da gibt es so Geschichten wie, ich kenne dich doch von früher, so ungefähr, wo man dann womöglich einen Gegner dann neutralisieren kann, weil man sich von früher schon kannte, oder womöglich sogar eine alte Feindschaft, wenn man das so ausspielen will, aufbauen kann zu irgendeinem NSC. Das ist ja im Prinzip der gleiche Mechanismus, nur dass man in dem Sinne keine Punkte dafür kriegt, sondern so eine Karte auf der Hand hat. Und da finde ich dann dieses Kopfgeldsystem irgendwie auch schon fairer, weil ich hatte häufig Situationen, wo mich die Spieler angeguckt haben und ihre Karte logischerweise nie einsetzen konnten.
Auf der anderen Seite hindert es dich ja nicht daran, ein paar Actionkarten sozusagen rauszusortieren und da die sozusagen hinzulegen und
Genau.
Kopfgelder darauf zu verteilen oder sowas. Das könnte man natürlich interessanterweise machen,
Genau,
ja.
also wer die hat oder wer die kann man, glaube ich, auch für ein paar Euro bei Drive-Thru oder so kaufen. Da sind zumindest immer ein paar Anregungen auch bei, die universell nutzbar sind. Ne? Eben solche Geschichten wie Kontakte oder alte Bekanntschaften, alte Feindschaften und ähnliches.
Ich glaube, das ist eine sehr interessante Variante, wie man das machen kann. Wir können natürlich jetzt nur theoretisch sprechen. Wir haben es leider noch nicht getestet. Aber ich denke, dass das schon ganz interessant ist, weil man eben durchaus flexibel ist in dem, was man hat. Und man sieht eben, hey, wenn das eine Ding schon seit 4 Spielabenden hier liegt und da sich bereits 5 Kopfgelddinger drauf sammeln und es keinen interessiert, ja, dann kann man es auch irgendwann wegnehmen. Also dann hat sich's erledigt. Wichtig wäre noch, wenn man sowas macht, es ist viel besser, mehrere von den Sachen hinzulegen mit leichter zu erreichenden Zielen, als eben so Sachen, die super kompliziert sind und die sehr lange in der Vorbereitungszeit brauchen, ne? Also da wäre es dann eben schöner, gerade wenn man das mal austesten möchte, dann eben so zügige Sachen zu machen, wie eben hier eine Falle wird ausgelöst oder sowas, ne? Das ist Das ist dann allemal interessanter als der große Plan, die große Intrige wird aufgedeckt oder sowas. Hm. Das könnte ich mir vorstellen, dass es etwas länger dauert, um sowas dann auch vorzubereiten.
Genau, und dann auch spontan mal eben eine große Intrige in dem Moment, wo jemand das machen will. Obwohl, das muss ja, glaube ich, der Spieler machen, wenn ich es richtig gesehen habe. Ne?
Ja,
also der
genau.
Spieler muss dann schon die Idee zumindest auf den Tisch werfen, was da passiert ist. Es ist nicht so, dass der sagt, ach, ich nehme mir das und du erzählst mir, was das läuft. Von daher bringt es auch die Spieler dazu, ihre Ideen so ein bisschen nochmal stärker auch wirklich hineinzubringen.
Das ist so eine Variante, wie man Spiele mit ein bisschen mehr Player Empowerment sozusagen noch unterstützen kann und ein bisschen mehr Storytelling da reinmachen kann, wenn man das möchte. Und es gibt eben eine sehr gute Mechanik eigentlich, wie man diese Schicksalspunkte verteilen kann, die allemal besser ist, als den Spielleiter vorne sitzen zu haben und ihn wie den römischen Diktator zu entscheiden, ob es gutes Rollenspiel war oder schlechtes Rollenspiel gerade. Das gefällt mir persönlich überhaupt nicht, weil man eigentlich immer irgendwie so den Eindruck hat, was ist denn das Kriterium hier vielleicht? Das funktioniert einfach nicht, mir nicht.
Das ist eine subjektive Geschichte dann und was für den einen tolles Rollenspiel ist, ist für den anderen blödes Gesülze, sage ich mal, in dem Moment. Und ich glaube, es gibt ganz selten die Momente, wo alle da sitzen und sagen, wow, das war wirklich klasse, so, wo alle da diese Meinung haben. Ansonsten fließen die Dinge entweder zu wenig, weil so dieser Moment eben nicht kommt, und darum sind solche objektiven Geschichten natürlich, da tragen auch dazu bei, dass das Klima in der Gruppe dann auch entsprechend gestärkt bleibt.
Ja. Wobei ich einmal eine schöne Variante gelesen habe, ich weiß aber nicht mehr, wo das war, da gab es dann immer Punkte, wenn alle Leute am Tisch gelacht haben, dann war es offensichtlich eine sehr unterhaltsame Szene und dafür sollte es dann auch Belohnung geben.
Es gibt ja auch noch, die ein oder anderen Fanpost-Geschichten und so, aber
Fanmail, genau, bei Primetime Adventures war das.
Genau, wo die anderen Spieler das dann abgeben. Aber
aber auch da müssen die anderen entscheiden. Ich weiß, als wir das einmal getestet haben, da flogen die dann auch nicht so hin und her. Ich meine, müssen die nicht, aber es ist dann schon irgendwie ein bisschen schade, wenn du dann da irgendwie sitzt und dann kriegst du irgendwie keine Fanmail oder was und du fragst dich, warum krieg ich hier keine Fanmail hier? Alle anderen haben hier Fanmail, warum krieg ich keine Fanmail? Ja. Ist das so schlecht, was ich hier mache? Ist das so langweilig? Nee, also da ist mir was Objektives wesentlich lieber, weil dann eben auch jeder genau weiß, wo er dran ist. Und das finde ich eigentlich sehr nett. Das war sozusagen unsere Vorstellung, wie man eine Kopfgeldvariante entwickeln kann, bei dem Karten auf dem Spieltisch liegen, die unterschiedliche Szenen sozusagen beschreiben oder Ereignisse beschreiben, die eintreffen können. Und wenn sie eintreffen, bekommt man das Kopfgeld. Das wird nicht einfach werden, diesen Artikel zu finden. Ich versuche mein Bestes, weil dieses Archiv war ganz großartig. Da waren noch ganz viele andere nützliche Tipps drin. Aber wie gesagt, ich habe es nicht mehr wiedergefunden. Es war in den Untiefen meines Archivs verschollen. Und ich hoffe mal, dass es noch irgendwo im Internet zu finden ist. Dann verlinke ich es natürlich, denn da steht das alles nochmal beschrieben. Ja, war eine kurze Folge für den Einstieg nach 2 Monaten, aber es geht Schlag auf Schlag weiter, denn das nächste Mal kommt eine kleine Besprechung vor der Spielemesse, würde ich sagen.
Oh ja, das stimmt.
Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke für die Geduld, die ihr hattet, bis die nächste Folge erscheint. Auch wenn Patrick zwischendurch sehr löblich Gespräche geführt hat auf der CthulhuCon und so. Wir hören uns dann bei der nächsten Episode System Matters, wenn wir uns über die Spielemesse unterhalten. Und danke fürs Zuhören.
Genau, und lasst uns hören, wenn ihr, was für Kopfgelder ihr ausgelegt habt.
Ja, das ist natürlich klasse. Kommentare, genau, guter Punkt. In die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal.